Deutschlandfunk. Tag für Tag. Am Mikrofon ist heute Caroline Born. Schön, dass Sie zuhören. Marschieren ohne Mundschutz. Obwohl die Zahl der Corona-Infizierten weiterhin hoch ist, hat Russland mit einer martialischen Militärparade an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Das Gedenken an die 27 Millionen Kriegsopfer der Sowjetunion ist für Putin heilig. Vor einigen Tagen hat er eine neue Militärkirche eröffnet. An diesem Beispiel erkunden wir das Zusammenwirken von Kirche und Militär in Russland. Außerdem reden wir über den interreligiösen Dialog. Trotz Corona-Krise entsteht dabei ein Gefühl der Nähe. Und es geht um den Rockmusiker André Herzberg, der vor allem in der DDR erfolgreich war, aber erst nach und nach öffentlich als Jude aufgetreten ist. Panzer, Luftabwehrsysteme und atomar bestückte Interkontinentalraketen rollen durch Moskau. Dazu stehen reihenweise Soldaten dicht an dicht. Sie haben gestern sicher die Bilder vom Roten Platz in den Nachrichten gesehen, von dieser gigantischen Waffenschau, eine Parade, die an den Sieg über die Wehrmacht erinnern soll. Sie ist in diesem Jahr der Höhepunkt des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg, in Russland der große Vaterländische Krieg. Inmitten dessen läuft Putin schon seit Tagen zu Höchstform auf. Er hat eine große Militärkirche eröffnet. Vor diesem Hintergrund erklärt Tilko Gries das Zusammenspiel der russisch-orthodoxen Kirche mit dem Militär.
Wer diese Fanfare hört, der weiß, der Präsident und Oberbefehlshaber tritt auf. Noch offizieller können Zeremonien nicht werden. Diese Fanfare erklang vor wenigen Tagen vor der neu geweihten Hauptkirche der russischen Streitkräfte. Innen und außen verweisen religiöse und militärische Symbole auf die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Die drittgrößte orthodoxe Kirche des Landes zählt zu denen, in denen Patriarch Kirill Messen abhält. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche und der Staat messen diesem Gebäude und dem, wofür es steht, gemeinsam höchste Bedeutung bei. Staat und Kirche sind in Russland nur auf dem Papier getrennt, analysiert Thomas Bremer, Professor für Ökumenik und Ostkirchenkunde an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster.
In der Verfassung steht drin, dass er ein säkularer Staat ist und dass Kirche und Staat voneinander getrennt sind. Aber die Wirklichkeit ist natürlich eine andere, weil es eben in vielen Bereichen weitgehende Kooperationen zwischen Staat und Kirche gibt und weil die Staatsidee sozusagen zwar nicht auf dem Papier und nicht nach Verfassung und nicht nach den Grundsätzen, aber doch sehr stark von der Orthodoxie beeinflusst ist.
In der neuen, Mitte Juni geweihten Militärkirche zeigt sich, das in Russland spezifische Verständnis von Geschichte, Verteidigungsbereitschaft und Patriotismus überschneiden sich in Staat und Kirche. Als er sich an die Soldaten wendet, die vor der Kirche aufmarschiert sind, lenkt Präsident Putin den Blick auf den Krieg gegen Nazi-Deutschland und dessen Verbündete, der in Russland großer Vaterländischer Krieg genannt wird. Die Prüfung der Kriegszeit zeigte die unglaubliche Stärke und Standhaftigkeit unseres Volkes, unerschütterliche Beispiele von Mut, wahrem Patriotismus und Hingabe an den Auftrag unserer Vorfahren, unsere heimatliche Erde zu bewahren und zu schützen. Für uns Bürger Russlands ist die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg, an alle, die gekämpft haben und gefallen sind und die uns dem Sieg näher brachten, absolut heilig. Das geistliche Oberhaupt, Patriarch Kirill, denkt diese historische Selbstvergewisserung weiter, wenn er mit Blick auf die Zukunft unterstreicht: Wichtig ist, dass der Geist, die Haltung unserer Soldaten immer unzerstörbar und stark bleiben, dass die Erkenntnis der Notwendigkeit, sein eigenes Leben für das Vaterland hinzugeben, im Bewusstsein und in den Herzen eines jeden verankert sei, der einen Eid geschworen hat. Nur diese Entschiedenheit und dieser Mut und diese Treue zum Land, vervielfacht durch modernste technische Möglichkeiten und mächtige Bewaffnung, werden die Sicherheit unseres Landes für viele Jahre gewährleisten. Die Kooperation zwischen dem Staat, dessen Armee und der Kirche nütze den beteiligten Akteuren, meint Theologe Thomas Bremer.
Der Staat hat die Kirche dann eben als eine wichtige und bei vielen Menschen immer noch anerkannte Institution, die eben dasselbe Narrativ unterstützt, das der Staat eben auch vertritt und wie er sich selber und wie er seine eigene Vergangenheit, aber auch die Gegenwart und die Zukunft sozusagen sieht. Also eine Lieferantin, die Kirche wäre dann eine Lieferantin von Ideen, wenn Sie so wollen, die eben die Staatsidee unterstreichen.
Staat und Kirche trügen seit Jahrhunderten gemeinsam die Idee von starkem Militär und der Verteidigung des Landes, seines Territoriums und seines vorherrschenden Glaubens.
In der russischen Kirche gibt es auch die Tradition, dass man eben die militärische Verteidigung als etwas Wünschenswertes und von Ethos her Richtiges interpretiert und sieht.
So würden Fürsten wie Alexander Newski oder Zaren, die auch militärische Kommandeure waren, als Heilige verehrt.
Und es ist ja auch nicht ganz unbegründet. Also wenn man an die Geschichte des 20. Jahrhunderts denkt, dann kann man verstehen, dass es eine positivere Sichtweise von Armee und Verteidigungskrieg, so wird das immer interpretiert, gibt, als das eben in anderen Ländern der Fall ist.
Und doch stößt die gemeinsame Auslegung von Geschichte des vergangenen Jahrhunderts an Grenzen. Als die künstlerisch Verantwortlichen in einem Mosaik des Kirchenneubaus ein Banner einarbeiten wollten, auf der das Porträt Josef Stalins zu sehen war, ernteten sie kirchlichen Widerstand. Der Diktator hatte die Kirche, Geistliche und Gläubige bis zum Zweiten Weltkrieg rücksichtslos verfolgen lassen. Die Architekten reagierten. In der Kirche ist nun kein Stalin zu sehen. Trotz dieser Differenz, wie eng russisch-orthodoxe Kirche und Armee zusammenwirken, fällt schon von Weitem ins Auge. Die Außenwände tragen keine prächtigen Farben, wie sonst meist üblich, sie sind dunkel gehalten und erinnern an Tarnfarben des Militärs.
Tilko Gries über Russlands neue Militärkirche, die Kirche des Sieges, die an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Durch Corona hat sich für die Religionsgemeinschaften viel verändert. Gottesdienste wurden von zu Hause aus per Stream verfolgt, große Feste wurden verschoben oder konnten nur im ganz kleinen Kreis gefeiert werden und die Seelsorge war erheblich erschwert. Darüber haben wir in der letzten Zeit viel berichtet. Doch wie hat sich die Pandemie auf den interreligiösen Dialog ausgewirkt? Über diese Kooperation hat Christian Röther mit Angehörigen verschiedener Religionen gesprochen, mit einer Muslimin, einem katholisch-buddhistischen Religionswissenschaftler und einem Angehörigen des Bahá'í-Glaubens, eine aus dem Persischen stammende Universalreligion.
Es würde wohl niemanden wundern, wenn die Religionsgemeinschaften in diesen Zeiten vor allem mit sich selbst beschäftigt wären. Sie standen und stehen vor großen Herausforderungen. Da dürften wohl kaum Kapazitäten bleiben für das Gespräch mit anderen Religionen. Steckt der interreligiöse Dialog in der Corona-Krise, also auch in der Krise? Drei Menschen, die seit langem mitmischen in diesem Dialog, erleben das anders.
Ich denke nicht, dass die Religionen nur mit sich selbst beschäftigt sind.
Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir schon wissen, dass das auch ein wichtiges Thema ist, dass wir das nicht einfach zurückstellen können.
Der interreligiöse Dialog steckt immer irgendwo hinten an, sozusagen auch im normalen Zeitverlauf.
Also alles wie immer im interreligiösen Dialog. Irgendwie schon, nur eben online, wie so vieles andere auch zu Corona-Zeiten. Aber der Reihe nach. Fangen wir an bei Hanife Tosun in Köln. Sie engagiert sich in der islamischen Hizmet-Bewegung, besser bekannt als die Gülen-Bewegung. Die Bewegung organisiert zum Beispiel im islamischen Fastenmonat Ramadan interreligiöse Begegnungen, gemeinsame Fastenbrechen. Nur in diesem Jahr eben nicht, wegen Corona.
In diesem Jahr haben wir dann überlegt, was können wir machen? Und erst einmal haben wir gedacht, da wird gar nichts laufen. Aber dann kamen so langsam die Ideen, dass es eben auch Online-Begegnungen geben kann.
Also haben Hanife Tosun und der Verband Engagierte Zivilgesellschaft in NRW sich etwas ausgedacht. Die Teegespräche. Menschen unterschiedlicher Religionen treffen sich online auf einer Videoplattform und unterhalten sich über Themen wie Fasten oder Beten. Und über Corona natürlich. Nur den Tee muss sich jeder selbst kochen.
Es fehlt natürlich was. Richtige Begegnung kann nicht so ersetzt werden.
Trotzdem, diese digitalen Teegespräche waren eigentlich nur für den Ramadan geplant. Aber sie liefen so gut, sagt Hanife Tosun.
Da haben wir jetzt überlegt, das machen wir jetzt weiter einfach. Also jetzt wird es alle 2 Wochen stattfinden.
Ein neues interreligiöses Projekt also, das es ohne Corona so wohl nicht gegeben hätte. Und das ist kein Einzelfall.
So gibt es plötzlich ein Mehr an digitalen Angeboten.
Beobachtet der Religionswissenschaftler Michael Schmiedel. Er ist Katholik und Buddhist und ebenfalls schon lange aktiv im interreligiösen Dialog. Zu Corona-Zeiten etwa bei einem digitalen Gebet des Rates der Religionen in Bonn.
Dieses Gebet hätte sonst live überhaupt nicht stattgefunden.
Und auch bei den Teegesprächen zum Ramadan war Michael Schmiedel dabei.
Der Vorteil, den ich merke, ist bei den Videokonferenzen oder den Telefonkonferenzen, dass man rein sachlich und fachlich besser bei der Sache ist sogar.
Der Online-Dialog hat also auch Vorteile, sagt Michael Schmiedel. Er hat auch schon bei internationalen, interreligiösen Videokonferenzen mitgemacht.
Dann sitzen dann dort jemand aus Indien, jemand aus Jerusalem, jemand aus USA und aus Europa zusammen auf einem Bildschirm und diskutieren, dialogisieren, stellen überall in allen Ländern ähnliche Probleme fest. Das ist noch viel näher, als wenn man es nur in den Nachrichten hört. Das Gefühl der Nähe über die geografische Distanz hinaus wächst dadurch, finde ich.
So könnte die Krise dazu beitragen, dass Religionsgemeinschaften in Zukunft besser zusammenarbeiten, hofft der Religionswissenschaftler.
In Vergangenheit war es ja häufig so, sag mal, wenn ein Land in einer Krise ist, ein Krieg zum Beispiel, eine Pandemie oder sowas, dass es das Land zusammenschweißt, um gemeinsam diese Krise zu meistern. Und es könnte hier also auch global so eine Chance geben, dass man sich als Menschheit begreift.
Ähnliches hat auch Ali Faridi beobachtet. Er ist Bahai, lebt in Hannover und ist dort eine Art Urgestein des interreligiösen Dialogs. Der ist in Hannover auch in der Corona-Krise keineswegs ausgefallen, sagt Ali Faridi.
Wir haben so alle Begegnungen eingehalten online. Dadurch erfahren wir auch voneinander, wir sehen uns und wir können uns auch austauschen, wie es bei denen in der Gemeinde vor sich geht. Wir wissen voneinander.
Der interreligiöse Dialog ist krisenfest, meint Ali Faridi, wenn er echt ist. Wenn er also nicht nur von oben herab politisch gewollt wird, sondern von den Religionsgemeinschaften selbst betrieben wird, mit eigener Motivation. Dann kann aus dem interreligiösen Gespräch sogar echte Hilfe erwachsen, erzählt Faridi. Von der Organisation Religions for Peace, Religionen für den Frieden, haben sie in Hannover 1500 Schutzmasken bekommen. Die hatten Religionsgemeinschaften aus China und Pakistan gespendet. Und in Hannover hätten sie dann festgestellt,
dass in einigen Flüchtlingsunterkünften diese Masken dringend benötigt werden. Und diese haben wir eben als Zeichen der Solidarität zwischen den Religionen eben an diesen Flüchtlingsunterkünften verteilt. Insofern, der Zusammenhalt der Religionen hält auch in der Corona-Zeit.
Nähe trotz Distanzgebot. Ein Bericht von Christian Röther über die interreligiöse Zusammenarbeit während der Pandemie. Die Juden, die die Shoah überlebt hatten und in Deutschland geblieben oder dorthin zurückgekehrt sind, sind größtenteils nach Westdeutschland gegangen. In den Osten Deutschlands zog es vor allem Juden, die vom Kommunismus überzeugt waren. Der Rockmusiker André Herzberg stammt aus einer streng kommunistisch orientierten Familie jüdischer Herkunft. In den 80ern war er in der DDR ein Star mit seiner Band Pankow. Dass seine jüdische Familiengeschichte lange Zeit kein Thema für ihn war, dafür ist sein Geburtsland, die DDR, der entscheidende Grund. Für Herzbergs Familie war diese Identität ein Tabu, wie Henry Bernhard beschreibt. Die Geschichte von André Herzberg und wie er auch zu seiner jüdischen Religion fand, sie beginnt mit einem Auftritt in einem kleinen Club in Gera.
Sprich das Wort nicht aus. Vor allen Dingen sage niemals, du wärst so einer. Es gibt Filme, es gibt Reden im Radio über sie, es gibt Fachleute, Politiker, die über sie reden, es gibt das Volk, es gibt jede Menge Witze, es gibt Theorien, es gibt Geistliche, Philosophen. Ja, inzwischen gibt es ihr Land. Aber du, sage niemals, dass du einer von ihnen bist. Niemals. Und das bist du ja auch nicht. Du gehst nie in ihr Haus. Du tust nie, was sie tun. Du weißt am besten nichts von ihnen.
Der Prolog dauert 8 Minuten. 8 beklemmende Minuten. Er handelt vom Nicht-Dazugehören, vom Ausgestoßensein, vom Verstecken, von der Suche nach der Identität, nach dem Ich.
Und vom zornigen Gott, der bestimmt zugesehen hat damals, wenn der kleine André Herzberg seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte.
Wenn du umgebracht worden wärst, dann hättest du vielleicht ihr Mitleid. Aber da du lebendig bist, wissen sie, du weißt, was sie denken und dir nun nicht mehr ins Gesicht sagen. Wenn sie darüber sprechen, von der bösen Politik, von der Sonderrolle, von der Auserwähltheit, dann bist du gemeint. Auch wenn sie dich nicht mehr gesetzlich töten, ausmerzen, wegschaffen, ausrotten, vergasen. Sie hassen dich, bis du aus ihren Augen bist. Sie hassen dich auch dann, wenn du nur noch ein Schatten bist, ein Gespenst. Sie machen dich für all ihr Unglück verantwortlich. Oder aber sie bewundern dich. Aber diese Bewunderung ist so unmenschlich, dass du sie niemals erfüllen kannst, weil du auch nur ein Mensch bist. Du bleibst der Fremde.
Das Wort Jude fällt nicht während der Lesung. André Herzberg wurde 1955 in Ost-Berlin geboren. Seine Eltern waren Juden, die in den 30er Jahren als Jugendliche nach Großbritannien fliehen konnten und dort zu Kommunisten wurden.
Sie folgten einem Parteibeschluss und kehrten 1947 nach Deutschland zurück, in die sowjetische Besatzungszone. Sie blieben meist unter sich, unter zurückgekehrten Immigranten, gingen gelegentlich zur Synagoge, feierten gemeinsam Weihnachten, aber schwiegen ansonsten über ihre Identität.
Eine verborgene Identität, also etwas, was man im Grunde nicht sagt. Ja, meine Mutter war extrem ängstlich, traumatisiert, muss sie wohl gewesen sein. Also die hatte wirklich Angst, wenn sie die Tür zugeschlossen hat. Und was dieses Thema angeht, mit wem ich Kontakt habe, das spielte eine Riesenrolle.
Seine Mutter blieb ihm zeitlebens ein Rätsel. Eine Staatsanwältin, dogmatisch, stalinistisch, den eigenen Genossen misstrauend. Es gab Geschichten über die Familie, aber es waren Geschichten von Toten.
Aber wir haben, als ich etwa 11, 12 war, eine Tante wiederentdeckt. Tante ist jetzt eine weit entfernte Tante, aber war so eine ältere Dame, eigentlich sehr lustig. Die hüpfte durch ihre Wohnung und sang, weil die war mal so Brett gewesen vor dem Krieg. Ja. Irgendwann sah ich auf dem Arm diese Tätowierung von Auschwitz und sie fing dann an, sie zu erzählen. Und meine Mutter hat mich dann gezwungen, in ihrem Zimmer zu bleiben und mir das anzuhören. Das hörst du dir an und das wird so gemacht. Und auf solche Weise wurde ich ganz direkt mit diesem Thema konfrontiert.
Wie alt warst du da? Was?
10 oder 12.
Ich bin eine Kiefer im märkischen Land. Ich hab Durst auf Wasser und trockenen Sand. nach dem großen Krieg. Da wurde ich gepflanzt. Und die Wurzeln sind flach. Stamm und Krone verkrampft.
André Herzberg blieb allein mit seinen Fragen. Seiner Mutter fiel es zu schwer, die vielen kleinen und großen Ex-Nazis ringsum in ihr kommunistisches Weltbild einzuordnen. Also schwieg sie darüber. Die 80er waren André Herzbergs große Zeit. Pankow stieg zu einer der beliebtesten Bands der DDR auf. Als andere noch in Metaphern schwelgten, mit Schwänen, offenen Fenstern und Bäumen, da ging es bei Pankow handfester zu.
Sex, Teenagerliebe, Abscheu vor Duckmäusertum, Ekel angesichts der muffigen Welt der alten Männer.
Da kam auf einmal noch eine Gruppe von jungen Skinheads und die wollten die auch unten. Berliner Juden, macht euch Pforte, sonst pochen wir euch auf. Und war so ganz verwirrt. Also kannte man ja so im Osten nicht so direkt so diese, wie soll man sagen, Art der Begrüßung, oder?
Nach dem Ende der DDR wollte es wieder keiner gewesen sein. Alle waren nur noch Opfer.
Es gibt wirklich eben ekelhafte Analogien zu dem, was nach der Nazizeit passiert ist, ja. Oh, manchmal wenn man rintreten, ne?
Wir schweigen!
Auf der Suche nach den Wurzeln führte sein Weg zum Judentum. Zum geleugneten, bekämpften, versteckten, aber auch gepflegten Judentum seiner Familie.
Zum Schatten der Großmutter in Auschwitz.
Naja, irgendwann sucht man nach Wegen, seine Identität zu vertiefen. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber man sucht nach sowas und dann bot es sich so an und dann habe ich es gemacht. Ja, ich habe auch mal Versuche gemacht, Hebräisch zu lernen. Ich habe mich sehr viel selber gebildet, würde ich mal sagen, und habe mich mit allen möglichen Themen auseinandergesetzt, die das Judentum betreffen oder die irgendwie tangieren. Bin natürlich nach Israel gefahren und habe da irgendwie Kontakte geknüpft. Und das ist ein langer Weg. Ja, also wenn man sozusagen, für mich ist das Judentum wie so eine Truhe, die man irgendwann aufmacht und da ist alles voll mit Sachen. Ja, wie so Kind, was ist denn das? Und dann nimmt man die erste Sache raus und guckt sie das an, von allen Seiten kann man schon Stunden mit verbringen. Und dann gräbt man immer tiefer. Und je tiefer man gräbt, umso tiefer wird die Truhe. Sie ist endlos tief. Es gibt immer wieder Neues und Tieferes und noch mehr zu entdecken. Und eben wenn man jetzt noch in diesem Bereich der religiösen oder der biblischen Bildung kommt, ja, da wird es endlos tief und philosophisch und psychologisch und so, ja.
Die ersten zwei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR waren für ihn eine Zeit der Suche, des Forschens, aber auch der Krise. Beruflich, privat, religiös. Alles stand auf dem Prüfstand.
Also in meiner Kindheit war die Frage nach Gott entweder totaler Quatsch, ja, also so, ich meine, meine Mutter war ja immer sehr drastisch, oder eben, ja, er hat ja versagt. Er hat uns im Stich gelassen. Und jetzt, kommt auch durch meine Frau, so, da habe ich eben einen anderen Blick gefunden, einen hoffnungsvollen Blick, einen freundlichen Gott, der dir hilft und der dich stärkt, der dich in Situationen, wo du zweifelst, irgendwie dich stärkt. Dadurch ist mir das gelungen.
Wie der Musiker André Herzberg jüdisch wurde, eine 20 Minuten lange Version dieses Features von Henry Bernhard können Sie in unserer App nachhören, der DLF Audiothek. Das war Tag für Tag. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Mein. Ich bin Caroline Born. Machen Sie es gut.